Herzlich willkommen bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Business.com. Mein Name ist Sandra Beierl, ich bin Journalistin und darf Sie durch dieses Gespräch zu Technologie, Trends und Zukunft führen. Wir melden uns heute endlich aus der Wiener Innenstadt und so wie dieser Technologie-Podcast ursprünglich gedacht war. Zum ersten Mal dürfen wir gemeinsam sitzen, zum ersten Mal in diesem denkwürdigen Corona-Jahr, zusammen mit dem Vorstand der Kapsch Business.com, nämlich Jochen Borenig.
Hallo.
Und mit unserem heutigen Gast, nämlich Nils Müller. Er ist Futurist und Zukunftsexperte, Trendforscher, extra aus Deutschland angereist. Das hat zum Glück auch geklappt für eine Keynote über sein Spezialthema. Und er wird uns die nächste halbe Stunde ein bisschen einen Einblick in die Zukunft geben.
Und er ist endlich mal wieder in Wien.
Endlich.
Einer seiner Lieblingsstädte.
Sehr gut, sehr gut. Wir sind natürlich hier unter Einhaltung der 3G, wie es so schön heißt, und dürfen auch etwas zu trinken bestellen erstmals. Was wollt ihr denn alle?
Jochen, bitte.
Ich nehme immer bitte meinen Pfefferminztee mit frisch gepresstem Orangensaft.
Ich hätte gern English Breakfast Tea mit ein bisschen Milch.
Und für mich einen Cappuccino, bitte.
Sehr gerne, komm sofort.
Dankeschön. Nils Müller hat schon 2002 sein Institut gegründet, das heißt Trend One, lebt seither sozusagen in einer Zukunft, in einer Zeit vor unserer Zeit. Darüber wollen wir uns auch heute unterhalten, über Trends, über die Gesellschaft 5.0, sehr spannend, was das genau ist, über Fortschritte, die wir eventuell ja auch alle erleben werden. Spannend ist, dass das Institut von Nils Müller ein eigenes Trend-Universum baut, das auch immer wieder justiert wird, je nach den neuen Entwicklungen, die sich auftun. Da gibt es aktuell 17 Megatrends, wenn ich das richtig gesehen habe, und auch sehr viele Makrotrends. Aber die 17 Megatrends, daran orientieren wir uns. Das sind so die großen Bereiche, die mal kommen werden.
Genau.
Du hast heute einen Vortrag gehalten. Wir durften alle gespannt uns anschauen, wie es 2030 sein könnte. Das war dein heutiger Vortrag. Schaust du auch länger in die Zukunft oder sind diese 19 Jahre das, womit man arbeiten kann?
Das ist schon sehr weit, 10 Jahre. Also Trendforschung ist eigentlich so 3 bis 5 Jahre und dann kommt ja die Zukunftsforschung, die geht dann auch mal 10, 15 Jahre und irgendwann wird es halt so ein bisschen Science Fiction. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich so die Reihenfolge und man denkt dann in Szenarien. Und das ist eh so, dass wir gar nicht sagen, es gibt eine Zukunft, die dann so wird, sondern wir sagen, es gibt verschiedene Zukünfte, die man jetzt antizipieren kann.
Das sind ja tausende Trends, die ihr in 20 Jahren definiert habt, die dann auch abgeklopft werden auf, was real tatsächlich eintritt irgendwann einmal.
Na, wir schauen jetzt nicht bei jedem einzelnen Trend, ob das Start-up oder das Patent sich durchgesetzt hat, sondern wir schauen eigentlich auf die großen Strömungen und die sind für unsere Kunden auch wichtig. Du hast die Megatrends angesprochen, die sind eigentlich obvious. Ne? Jeder kennt Urbanisierung, künstliche Intelligenz und demografischen Wandel. Das sind Themen, die kennt jeder, aber interessanter sind da für die Unternehmen eigentlich die Makrotrends, also die strategischen Schlüsseltrends unter diesen Megatrends und dann diese Makrotrends auf sich anzuwenden.
Okay. Jochen, warum holt man sich einen wie den Nils Müller nach Wien? Was erhofft man sich aus so einem Vortrag? Was ist die Erwartungshaltung?
Also wir kennen uns schon länger. Es ist ja nicht so, dass es ein Zeitpunkt nur jetzt ist, wo wir uns mit dem Thema Trends beschäftigen, als Kapsch Business kommt, sondern wir arbeiten seit einigen Jahren schon zusammen. Und ich sehe uns ein bisschen so als Übersetzer zwischen dem, was gerade benötigt wird am Markt, den Entwicklungen, die stattfinden und das, was einfach in 10 Jahren sein wird. Das heißt, ich muss einfach mein Portfolio, meine Strategie durchaus ausrichten, schon nicht nur dem, was jetzt am Markt benötigt wird, sondern das, was einfach der Markt künftig nachfragen wird. Und da hilft es einfach, ein Stückchen in die Glaskugel zu schauen und dabei hilft uns der Nils dankenswerterweise seit ein paar Jahren schon.
Dieser Vortrag ist ja wie eine Glaskugel. Auf einmal entfaltet sich eine Zukunft, in der es viele Roboter gibt, viel Augmented Reality. Wir sehen auch zum Teil auch schon Filme in deinem Vortrag von Technologien, die wir ja noch nicht verwenden und an uns haben. Was reizt dich an diesen Bildern?
Man hat ja gut gesehen, wie schnell Lösungen plötzlich auch tatsächlich eingesetzt werden. Also die Bilder schauen zum Teil noch futuristisch aus, aber Corona selber war ja ein digitaler Boost. Ich sage mal, ein Kickdown, der stattgefunden hat. Und Dinge sind plötzlich selbstverständlich geworden. Das Einfachste ist Videokonferencing. Wir werden auch sich in absehbarer Zeit das Thema 3D-Videokonferencing auch erleben. Also Dinge, die einfach da sind, Alltag geworden sind. Wir kennen die Statistik, man sagt ja, bei 98% der Meetings künftig wird ein virtueller Teilnehmer dabei sein. Das heißt, es gibt im wirklichen konkreten Umfeld von jedem Einzelnen ja wirklich eine Entwicklung, die man nachvollziehen kann. Und wie der Nils schon gesagt hat, je weiter man nach hinten in die Zukunft schaut, umso schwieriger wird es. Die Halbwertszeit des Wissens in der IT sind 12 Monate. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr Sabbatical mache, kann ich die Hälfte meines Wissens wegschmeißen. Und da jetzt 10 Jahre vorauszuschauen, ist schon ein anspruchsvoller Job, den der Nils hat. Und ich möchte ihm da auch gratulieren. Er hat ja auch ein Award gewonnen als innovativstes Unternehmen Deutschlands. Und auch, das zeigt ja auch schon, dass das nicht nur eine Glaskugel ist, sondern durchaus auch sich materialisiert.
Versuchen wir mal ein bisschen konkret zu werden. In die Zukunft schauen, es sind immer viele Bilder, viele Szenarien. Society 5.0 ist mir aufgefallen, ist ein großer Punkt, den haben wir auch heute schon besprochen. Da geht es um die Vernetzung von Fertigung und Produktion mit den Kundendaten und Kundenwünschen. Oh, jetzt kommt unsere Getränke, dankeschön. Nils, könntest du uns mal erklären, was die Society 5.0 sein wird und was sie fundamental von dem unterscheidet, was wir jetzt haben?
Aber nur, wenn du mir versprichst, nie wieder Glaskugel zu sagen. Weil Glaskugel kommt aus der Wahrsagerei und hat gar nichts mit Trend- und Zukunftsforschung zu tun. Also Trendforschung ist eher das Fernrohr, wo wir weltweit schauen, was passiert jetzt in Korea, was passiert jetzt in Japan. Zum Beispiel der Society 5.0 Trend, der kommt aus Japan, von der japanischen Regierung. Und das heißt, wir arbeiten eher research-basiert, faktenbasiert, um die Zukunft zu antizipieren. Und sind nicht mehr diese Gurus mit der Glaskugel. Das ist so ein ganz falsches Image, was man von der Zukunftsforschung hat, die eigentlich, die mittlerweile auch eine Wissenschaft ist. Also Foresight, Corporate Foresight ist das, was Unternehmen professionell betreiben, um die Zukunft rechtzeitig zu antizipieren und sich dann mit ihren Zukunftsfeldern darauf einzustellen. Das ist ein professioneller Prozess. Und Society 5.0 ist eine Fortführung und eine Weiterführung der Industrie 4.0. Industrie 4.0 hat sich sehr stark auf die Fertigung bezogen, auf die Smart Factory, quasi eine Light-Out-Factory, wo ich das Licht ausschalten kann, weil alle Prozesse von Robotern, IoT-Sensoren, künstlichen Intelligenzen und 3D-Druckern gemacht werden. Nur in der Industrie 4.0-Diskussion haben wir stark den Consumer, den B2B2C eigentlich, auch den Kunden vergessen. Und dort gibt's ja auch ganz viele Daten. Wir haben unglaublich viele Kundendaten. Wir wissen, wo Kundentrends hingehen. Wir wissen, welche Farben die auf Instagram gut finden, welche Themen die gerade shoppen. Wir haben die ganzen CRM-Daten. Und jetzt verbinden wir das in der Society 5.0 mit der intelligenten Fertigung. Das heißt, die intelligente Fertigung vernetzt sich mit den Kundenbedürfnissen, mit den Needs, mit den Insights, die wir über die Kunden haben. Wir reißen eigentlich die Datensilos in den Unternehmen ein, weil es gab immer das Fertigungssilo an Daten und das Kundensilo und vernetzen diese beiden Töpfe.
Wir haben es gerade gehört, B2B2C, wie geht Kapsch dieses Thema an und wie weit ist man fortgeschritten in der Einbeziehung der Kundendaten?
Also in vielen Fällen, wenn wir mit Kunden Innovationsworkshops machen, dann geht es genau in die Richtung, dass wir mit unseren B2B-Kunden nachdenken, wie wir seinen Endkunden einfach ein Stückchen erfolgreicher machen oder ein Stückchen Convenience geben. Und so gesehen ist B2B2C in vielen Fällen ein Denkansatz, den wir bei der Lösungsentwicklung in den Vordergrund stellen. Das Beispiel habe ich eh schon genannt, auch bei vorigen Podcast Smart Spaces, wo wir mit einem europäischen Möbelhersteller das intelligente Büro ausstatten. Und da war es genauso, dass wir in einem Design Thinking Ansatz überlegt haben, was braucht eigentlich der End-User? Und gerade dort, wo es jetzt um Desk-Sharing geht, ist natürlich wahnsinnig spannend. Wo sind freie Plätze? Kann ich Plätze vorbuchen? Wo sitzt wer, wenn ich in einem Projekt zusammenarbeite? Oder kann ich mir das Projektteam diesen Raum vorbuchen? Und die Lösung ist eigentlich sehr stark in einem B2B2C-Ansatz entstanden. Wir haben es eigentlich sozusagen rückwärts gedacht entwickelt, nämlich was braucht der Konsument und von dort dann erst die Lösung weitergedacht und nicht aus einer technologischen Sicht einfach gesagt, starten wir mal, machen wir eine Plattform und dann schauen wir schon, wie sich die entwickelt. So gesehen ist B2B2C, genau unsere Denkweise, passt sehr gut zusammen und wir sehen ja einige Trends, die dann Nils in seinem Fernrohr vorhersieht, wie zum Beispiel das Thema Individualisierung von Lösungen, die wir ganz klar in unserem B2B2C-Ansätzen ja auch schon mitnehmen.
Aber diese Individualisierung von Lösungen, du hast gesprochen von Personalisierung und sogar von Hyperpersonalisierung, gab es das nicht schon mal, dass man sich Dinge customizen konnte und dass man sich Schuhe in den Farben zusammenstellen konnte, wie man sie gerne hat? Ist das nicht eher was Altes?
Das kommt aus der Mass-Customization, was du ansprichst. Das ist eigentlich eine 80er-Jahre-Management-Philosophie, dass wir die Mass-Customization führt zum Beispiel dazu, dass wir, wenn du dir heute ein Auto kaufst, wahrscheinlich 12.000 verschiedene Optionen hast, wie du das konfigurieren kannst. Mhm. Nur die Hyperpersonalisierung geht quasi in dem Sinne weiter, dass der Consumer wirklich als Individuum und auch gar nicht als Consumer, sondern auch als Prosumer gesehen wird. Das heißt, er kann selber natürlich auch zum Designer werden und selber Teil der Fertigungsprozesse werden. Also jeder kann in Zukunft Brillendesigns machen, Schuhdesigns machen und die wiederum werden gefertigt. Also bei Influencern sehen wir jetzt quasi den Anfang von diesem Trend, dass die eigene Brands rausbringen. Ja? Und so sind es eigentlich dann nicht B2B2C, end of pipe, sondern sie sind dann quasi wieder die Prosumer, die Trends in die Industrie reingeben. Und deswegen ist diese Vernetzungsintensität und die Vernetzungsgeschwindigkeit gestiegen. Wir müssen sehr schnell schauen, was sind Trends im C und beim Prosumer und die in der Fertigung antizipieren.
Da sind wir schon mittendrin in einer unglaublichen Datenwelt. 100 Milliarden Connected Devices soll es 2030 geben. Eine Datenexplosion. Wir reden von Zettabyte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das ist, aber vielleicht kannst du uns das kurz erklären.
Zetta ist, glaube ich, 10 hoch 21.
Also das ist nicht,
also das ist eine 10,
wie wir es gerade haben, sondern das ist
21 Nullen, ja.
Aber wie kann man das alles verwalten? Eine Frage an den Kapsch-Experten. Wie kann man so viel Daten verwalten? Wie kann man damit umgehen? Wie bringt man das in ein System?
Also die Antwort ist, wir nutzen die Daten viel zu wenig. Wir haben auf der einen Seite ein exponentielles Wachstum der Daten. Du hast Zettabyte erwähnt. Wir haben im Jahr 2020, jetzt stütze ich mich ein bisschen auf den Zahlen von Nils, 20 Zettabyte Datenvolumen gehabt. 2030 sind es rund 600 Zettabyte und 2035, schätzt der Nils, sind es über 2000 Zettabyte. Und trotzdem schaffen wir es nicht einmal jetzt, das Datenvolumen vernünftig zu nutzen. Denn die Daten wachsen exponentiell, die Produktivität aber nicht. Eigentlich könnte man sagen, es müsste eine Korrelation zwischen Datenwachstum und Produktivität geben. Je mehr ich Daten im Gesundheitswesen, in der Industrie, im Handel etc. habe, umso produktiver müsste ich ja werden. Faktum ist, die Produktivität ist ziemlich flat. Mhm. Ja, das heißt, eigentlich kann man es anders formulieren, 99% der Daten nutzen wir derzeit nicht.
Was wird uns helfen, dass wir es mal nützen können? Was verändert sich
in Deutschland haben wir so ein, Österreich wahrscheinlich ähnlich, einen sogenannten Datenegoismus. Mhm. Wenn du hier in eine Versicherungsfirma reingehst und sagst, hey, ich bin ein Startup, lass uns zusammenarbeiten auf deinen Daten, wir können eine ganzheitliche Gesundheitsexperience schaffen, dann wirst du große Probleme haben, an diese Datentöpfe ranzukommen. Sogar die Abteilungen in dem Unternehmen öffnen ihre Daten nicht. Das heißt, die Manager sitzen auf ihren Daten mit ihrem Datenegoismus und denken, ihre Daten, die sie quasi haben, sind ihre Macht. Und sie dürfen es nicht öffnen. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wir müssen in Open Data, in API denken, weil die ganze Wirtschaft in Zukunft wird API-basiert sein. Das heißt, wir schaffen Schnittstellen zwischen den Firmen, technische Schnittstellen, um Business-Ökosysteme zu bauen. Damit eben mehrere Player gemeinsam eine Value, eine Leistungserbringung für den Kunden schaffen. Und nicht wir heute in der Gesundheitsindustrie zum Beispiel mit 10 verschiedenen Apotheke, Krankenkasse, Krankenhaus und so, überall hat man diese Datenprobleme. Das ist in der Zukunft auf jeden Fall ein großes Thema, dass diese Daten fließen zwischen den Unternehmen. Mhm. Und das wird eine Lösung bringen, wenn wir, und die Gewinner werden die sein, die es schaffen, die Schnittstellen zu schaffen.
Mhm. Nils spricht von Datenegoismus. Ist es Egoismus oder ist es Vorsicht und Datenschutzregelung, die wir einhalten wollen?
Der Datenschutz, den wir in Europa haben, ist grundsätzlich von der Idee ein vernünftiger und kann auch durchaus ein Vorteil für Europa wieder werden, nämlich sozusagen Made in Europe als Qualitätsmerkmal, so wie es eine Zeit lang ja auch im Industrieumfeld, Automobilumfeld war, weil man ein Auto aus Deutschland oder aus anderen Ländern in Europa hat, ist das ein Qualitätsmerkmal und so könnte es genauso mit den Daten sein, wenn das Daten sind, die der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Die Ausprägung ist halt manchmal eine, die man diskutieren könnte, aber die Grundidee ist sehr gut. So gesehen passt das. Das Zweite ist, Egoismus, also da stimme ich den Nils zu, denn für viele Daten, die wir verarbeiten könnten, bräuchten wir ja nicht personenbezogene Informationen. Wir könnten ja die Daten anonymisieren oder pseudonymisieren und die KI entsprechend trainieren. Aber da scheitert es oftmals an einem Schrebergartendenken oder an Kleingartentum sozusagen oder an Datenegoismus, dass ich einfach über meinen eigenen Zaun nicht hinausschaue. Mhm. Und wie gesagt, man könnte auch unter Berücksichtigung von Personenschutz und Wahrung der personenbezogenen Daten eigentlich die Datenmodelle aufsetzen und damit eigentlich in Europa auch in der, aus meiner Sicht, im vierten ökonomischen Zeitalter, aber zuerst war Landwirtschaft, dann war Industrie, dann war Dienstleistungsgesellschaft, jetzt kommen die Datenökonomie, könnte man hier auch wieder eine führende Position einnehmen.
Mhm. Ein anderes Thema, das mir in deinem Trenduniversum auch aufgefallen ist, ist die Planet Centricity. Sprich, da ist das große Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Green Economy, Umwelt etc. Abgebildet. Wird das die ganze Welt so sehen müssen oder ist das eine Angelegenheit der industrialisierten westlichen Welt, unter Anführungszeichen, oder ist da auch China, Afrika und Asien mit inkludiert in diesem grüner werden und in diesem Planeten schonen? Und Nachhaltigkeit in Unternehmen, eine Frage an den Jochen, steht ganz oben oder ist das, ist die Tatsache, dass es ganz oben steht, auch noch eher etwas, das man mit Image verbindet und so quasi ganz oben hinaufstellen muss?
Ja, Nachhaltigkeit, denke ich mal, ist nicht nur ein Trend, sondern eher so ein Metatrend, der sich jetzt die Evolution der nächsten Wirtschaftsgeneration einleitet. Wir hatten in den 80ern, denke ich mal, viel das Thema Profitmaximierung, Internationalisierung, das waren so Globalisierung, ne, die entscheidenden Trends. Und was dann seit den 2000er auch natürlich stark durch Apple und Google, Customer Centricity, alle Unternehmen haben sich auf den Kunden fokussiert, geht jetzt über zu einer Planet Centricity. Und das heißt, dass wir systemischer werden. Das heißt, wir haben natürlich weiterhin den Profit, wir haben natürlich weiterhin die People, aber die wollen auch einen Purpose. Und der ist eben oft beim Planet. Und so haben wir eigentlich vier Ps, die systemisch miteinander in Einklang gebracht werden müssen, wenn wir was Neues entwickeln wollen. Mhm. Wenn du jetzt ein neues Mobilitätskonzept entwickelst, hat es sicherlich alle vier Ps mit drin. Ansonsten wird es nicht erfolgreich. Mhm. Und deswegen denke ich mal, das ist jetzt das vierte P, also der Planet und auch damit der Purpose, nicht mehr wegzudenken ist. Und auch nichts. Also global ist es auch, weil ich meine, China ist natürlich auch ein Riesenplayer, was Nachhaltigkeit angeht und was PV, Photovoltaik angeht und Wasserstoff und nachhaltige Energien, mittlerweile sogar Circular Economy, das ist einfach Plastikrecycling, es geht dann auch sehr schnell in China. Und USA sehen wir gerade die größten Investments aller Zeiten in Richtung Nachhaltigkeit. In der ganzen Finanzindustrie sehen wir natürlich unglaublich viele Erfolge von nachhaltigen Anlagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass über die Hälfte aller Innovationsdinge, die wir in Zukunft tun werden, immer einen Nachhaltigkeitsbezug haben. Mhm.
Den Nachhaltigkeitsbezug gibt es in den Unternehmen ganz stark oder stärker als früher?
Den gibt es zweifelsohne immer stärker. Es kommt sozusagen der gesellschaftliche Druck dazu, den der Nils schon erwähnt hat. Es kommt der politische Druck dazu. Es kommt der Druck von den Finanzdienstleistern dazu. Und das ist auch gut so, weil auf der einen Seite gibt sozusagen ein bisschen einen moralischen Aspekt, den man als Manager haben sollte, um zu überlegen, was hinterlässt man denn der nächsten Generation. Aber ich finde es auch gut, dass es einen Marktdruck gibt. Und ich fände es auch gut, wenn es verpflichtend für öffentliche Ausschreibungen ist, auch bestimmte Umweltzertifikationen zu erfüllen. Ja, und wir haben uns jetzt auch entsprechend ISO zertifizieren lassen unter dem Aspekt. Derzeit ist es noch keine Voraussetzung. Ich finde es aber gut, wenn es für öffentliche Vergaben auch eine Voraussetzung wird, um öffentliche Aufträge zu erhalten. So gesehen kommt zu dem moralischen Thema, das ein Manager haben sollte, natürlich auch sozusagen der gesellschaftliche und öffentliche Druck, den wir sie unterstützen. Mhm.
Wir dürfen ja zum ersten Mal hier zusammensitzen nach einem intensiven Corona-Jahr, das wir alle erleben mussten. Und Corona war natürlich in all unseren Podcasts auch immer wieder Thema, das mitgeschwungen hat. Wie hat das deine mittelfristigen Prognosen, Nils, verändert? Was waren so ein, zwei Punkte, wo Corona tatsächlich eine Zukunft verändert hat?
Also als Hauptpunkt ist, dass Corona ein Beschleuniger war für ganz viele Prozesse. Wir haben es eben angesprochen, ist uns klar mit Videotelefonie. Mhm. 2019 haben wir immer gedacht, ach Quatsch, brauchen wir nicht, wir treffen uns. Mhm. Und natürlich auch die ganze Nachhaltigkeit in der Reisewelt. Also das war ein unglaublicher Beschleuniger und dementsprechend mussten wir viele Innovationsradare bei unseren Kunden neu justieren, weil bestimmte Trends sich halt massiv beschleunigt haben. Also es war erstmal ein Beschleuniger, ein Katalysator. Mhm. Und es war auch ein wie so ein Brennglas, weil viele Unternehmen sich dann doch auf die wichtigen Dinge fokussiert haben, weil es in der Krisensituation tut man gut daran, sich zu fokussieren und das, was vielleicht gerade mal nicht so wichtig ist, eher links und rechts abzuschneiden. Und die Unternehmen, die das gut gemacht haben, sind natürlich auch als ja nicht nur Krisengewinner, da gab es natürlich bestimmte Branchen, aber eigentlich gestärkt aus der Krise gegangen, weil sie sich fokussieren auf die richtigen und wichtigen Themen.
Ja, unsere Erfahrung, im Prinzip, du weißt das, Sandra, wir haben ja schon öfters jetzt auch während der Corona-Zeit im Podcast darüber gesprochen, dass wir natürlich das Privileg haben, in einer Branche zu sein, die absolut notwendig war für die Bewältigung der Krise. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam ganz gut geschafft. Und die Eigenschaften, die die Firmen vorher hatten, haben sich eigentlich verstärkt. War ich vorher gut aufgestellt und war agil aufgestellt, dann bin ich eigentlich ganz vernünftig durch die Krise gekommen. Und da habe ich vorher schon meine Hausungen nicht gemacht. So ist das natürlich mir umso mehr auf den Kopf gefallen. Und auch dieser Effekt ist verstärkt worden. So gesehen war es auf der einen Seite ein Boost, nämlich in beide Richtungen, ins Positive und ins Negative. Natürlich gibt es Branchen, wo man ein Unternehmen keinen Vorwurf machen kann, wenn die Branche gar nicht mehr existiert eine Zeit lang. Aber ansonsten war es ein Boost in beide Richtungen. Es war ein Digitalisierungsturbo, der stattgefunden hat. Jetzt muss man auch sagen, zum Glück zum richtigen Zeitpunkt. Der Nils, du hast es kurz vorher erwähnt. Ich glaube, das iPhone ist 2007 rausgekommen, also 15 Jahre Smartphones. Mhm. Ja, was würden wir ohne Smartphones machen in solchen Situationen und ohne Videoconferencing? Also,
stimmt.
Also haben wir eigentlich sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, dass Corona erwischt hätte, dass das vor 15 Jahren erwischt, wäre auch das wirtschaftliche Aufrechterhalten der Systeme gar nicht so möglich gewesen, wie es wir jetzt bewältigt und geschafft haben.
Diese digitalisierte, vernetzte Welt, die auch unsere Zukunft sein wird. Viele Innovationen kommen aus Amerika oder kamen aus Amerika. Sehr viel kommt jetzt auch zukünftig wahrscheinlich aus China. Du hast Japan erwähnt mit ein paar Trends, die auch immer wieder von dort kommen. Welche Rolle spielt Europa in dieser Zukunft? Was können wir besonders gut? Womit werden wir punkten können? Frage an beide.
Ich mache so eine Klammer. Ich nenne das Clean, Green, Safe and Fair. Mhm. Das heißt, wir sind ein Ort, wo man gut zusammen, fair zusammen, in einer hohen Diversität zusammen, multikulturell, gemeinsam, sicher, grün, sauber leben kann. Und das ist, denke ich mal, unsere Kernkompetenz.
Ach, das klingt jeder, so wunderbar.
Jeder, der mal in China oder auch in Middle East war, dann weiß natürlich, es gibt, oder auch in Russland, es gibt ganz andere Orte oder auch in Afrika, wo man eben nicht sagt, hier ist es clean, green, safe and fair. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Wert, um auch den Raum zu haben, uns kreativ zu entfalten. Weil wir können halt sagen, wir haben tolle Städte, tolle Menschen, faire Bedingungen, hohe Diversität und können uns hier kreativ entfalten. In dieser Sicherheit auch. Und ich glaube, das ist unser Wettbewerbsvorteil und den gilt es zu stärken. Und da sind viele, viele andere ziemlich neidisch drauf.
Ja, aber bisher waren doch Werte und Regelungen und Gesetze oft ja auch ein Verhinderer in diesem Wahnsinnswettbewerb.
Nein, Regulierung ist immer ganz wichtig für Innovation. Wir haben eben die DSGVO angesprochen, haben sie natürlich auch viele, gerade mit dem Prozess, wie sie eingeführt wurde, schwer getan. Mittlerweile ist sie natürlich ein Wettbewerbsvorteil, weil alle internationalen Player, die jetzt hier spielen wollen, müssen sich quasi diesen Bedingungen unterwerfen und müssen dann auch lernen von uns, wie Datenschutz funktioniert. Und jetzt sind wir genau beim Thema, wie in Zukunft Cybersecurity, wie Privacy, wie funktioniert Nachhaltigkeit, welche Regelungen gibt es da? Und die definieren wir und da ist die Regulierung ein ganz wichtiger Faktor. Und das sehen wir jetzt auch, dass das quasi als Wettbewerbsvorteil von der Regierung gespielt wird. Wir haben jetzt ein Gesetz für Biodiversität, Nachhaltigkeit in der Artenvielfalt, Elektromobilität. Wir haben viele richtige Sachen in der Regulierung nach vorne gebracht. Und deswegen, wenn man es richtig spielt, ist es ein Wettbewerbsvorteil.
Mhm. Klingt wichtig und richtig. Siehst du das auch so, Jochen?
Du hast einige Aspekte angesprochen, Nies. Wien ist ja die lebenswerteste Stadt der Welt. Deswegen freut es mich, wenn du immer wieder herkommst. Und das wollen wir uns erhalten, ohne gleichzeitig Disneyland werden zu wollen. das liegt an uns auch, die Entwicklungen mitzumachen. Wir haben das Thema Datenexplosion ja schon erwähnt. Das heißt, anders formuliert, jeden Tag entstehen auch neue Chancen. Durch das Datenwachstum entsteht wieder die Chance, daraus neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. So gesehen ist aus meiner Sicht der Zug noch nicht abgefahren, sondern wir haben durchaus die Chance, in dem Bereich, Stichwort 100 Milliarden Sensorik wird verbaut sein in den nächsten Jahren, wirklich eine fühlende Stadt, die fühlende Industrie, den fühlenden Handel etc. zu machen und wirklich die Sensorik und die Daten zu nutzen. Und ein Vorteil, den wir auch haben aus meiner Sicht, hängt ein bisschen mit den Eigenschaften zusammen, der Nies gesagt, das Thema Durchlässigkeit der Bildung. Mhm. Wir haben ein Bildungssystem, das es erlaubt, auch aus ärmeren sozialen Schichten jene Personen die Möglichkeit zu geben, auch einen Hochschulabschluss zu machen und mehr. Und auch das sozusagen ist ein Wert, den wir uns aufrechterhalten wollen. Und deswegen sage ich, Chancen sind genug da. Es liegt eigentlich an jedem von uns, die zu ergreifen. Und da macht jedes kleine Rädchen etwas aus im System.
Klingt nach einem wunderbaren Zukunftsszenario, wenn die guten alten europäischen Werte zu einem Asset werden in Zukunft. Das ist doch, besser kann es gar nicht laufen für Europa.
Was Jochen sagt, wenn wir offene Daten haben und gebildete Leute, die auf diesen Daten was machen, dann haben wir natürlich auch einen Push im Entrepreneurship, ja, weil wir halt Startups die Möglichkeit geben, Datenintelligenz zu nutzen und den Kunden quasi Mehrwerte zu schaffen. Ich komme wieder auf die Gesundheitsindustrie. Da gibt es so viele Ansatzpunkte, wie wir quasi mehr Customer Centricity und Value Propositions, Kundenwerte bringen können. Und über die Daten eigentlich diese ganzen Parteien in der Gesundheitsindustrie miteinander vernetzen und für den Kunden Mehrwerte schaffen, wo auch viele Startups einen Raum finden werden, Gesundheits-Customer-Journeys zu bauen, die großen Mehrwert bringen. Und das, finde ich, passt gut zusammen. Ne? Offene Daten, Bildung. Ja, an die Bildung müssen wir ran. Ne? Mhm. Und die wird jetzt natürlich auch digital skalieren, wahrscheinlich an den klassischen Bildungsinstituten vorbei. Ich meine, ich wünsche mir eine Schule in Minecraft, ja, so viel Zeit wie meine Kids jeden Tag in Minecraft sind, ja. Wenn da eine Schule wäre, die würden per Begeisterung da reingehen. Also das wäre so einfach, das zu machen. Ja, und es ist so komplett skalierbar. Das ist einfach der beste Lehrer, der, ich sag mal, Wurzelrechnung erklären kann, der ist halt da für alle Schüler. Der muss es einmal erklären und wird dann halt auf 1 Milliarde Schüler skaliert.
Das wird jetzt Balsam für viele Eltern sein, deren Kinder zu viel Minecraft spielen.
Genau. Oder die größte Fitness-App war ja Pokémon Go.
Ja. Mhm. Genau.
Könnt ihr ein digitales Erlebnis der vergangenen Woche oder der aktuellen Zeit erzählen, das euch untergekommen ist, wo ihr sagt, großartig, dass es das gibt?
Also ich hatte letzten Freitag, es ging wirklich um 8 Uhr los mit den Videokonferenzen und es ging dann bis 15 Uhr, wo ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt mal eine Bio-Break machen. Ja? Also es war einfach 8 Stunden durchgehend Videokonferenzen ohne Pause. Und dann hatte ich ein Meeting in Virtual Reality. Und zwar haben wir mit der Firma, kann ich gar nicht sagen, sie haben einen virtuellen Campus aufgebaut, wo man sich treffen kann. Und das war so schön, das Medium mal zu wechseln. Mhm. Und dann waren wir mit 20 Leuten in einem VR-Raum auf einer wunderschönen, ich glaube, thailändischen Insel in einem schönen Gebäude, wo wir gemeinsam arbeiten konnten. Okay. Und das habe ich gedacht, also das war wirklich nochmal eine neue Experience, plötzlich nicht mehr vor diesem 2D-Screen, sondern in dieser 3D-wunderbaren Urlaubsinselwelt mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, in Virtual Reality zu networken. Das war eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, wo ich sage, VR wird schon ein Business-Medium werden dieses Jahr und nächstes Jahr auf jeden Fall, das werden wir jetzt merken. Also holt euch eine Oculus Quest und macht VR-Meetings. Ja. Es macht viel Spaß. Ich werde dich einladen.
Ist BioBreak das Wort des Zukunftsforschers für Klopause?
Das 2021 Trendwort, ne? BioBreak.
Ah, Jochen.
Ich glaube, das 2021 Trendwort wird wahrscheinlich werden muten. Ja, oder unmute. Ja. Das wird sicher in Duden Einzug finden. Die Welt wird ja hybrid sein, ist ja meine Überzeugung. Das heißt, wir werden zum Teil heute physisch zusammensitzen, zum Teil heute per Videokonferenz oder VR oder wie auch immer mieten gemeinsam und zusammensitzen. Und so passiert schon manchmal, dass du da rausgehst und einen Kaffee holst und dann nimmst du mehr Kaffee mit, und nach drinnen kommst drauf, dass eigentlich nur 2 Leute da sind und der Rest ist virtuell dazu geschalten. Also das Arbeitsleben, das vermischt sich und ich glaube, das müssen wir uns alles gewöhnen, dass ein Teil bei uns am Tisch sitzt, so wie wir heute, Gott sei Dank, aber ein Teil einfach virtuell dazu geschalten.
Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Business.com. Heute mit unserem Gast, Zukunftsexperte Nils Müller aus Deutschland angereist und Jochen Borenich, dem Vorstand der Kapsch Business.com. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten.